Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollen dieser Epiphanias-Zeit einige Geschichten aus der Jugend des Herrn Jesus, aus der Jugend seiner Erdentage hören. Und wir lesen heute Lukas 2, Vers 22. Und da die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses kamen, brachten sie das Kind Jesus nach Jerusalem, auf dass sie ihn darstellten dem Herrn. Wie geschrieben steht in dem Gesetz des Herrn, allerlei Männliches, das zum Ersten die Mutter bricht, alle Erstgeburt, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und dass sie geben das Opfer, nachdem gesagt ist im Gesetz. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Die Straße, in der ich wohne, ist im Allgemeinen eine sehr stille Straße. Nur während der Ferien, da ändert sich das Bild. Da sammeln sich alle kleinen Jungs um meine Wohnung. Warum um meine Wohnung, weiß ich nicht recht. Vielleicht hängt das im Jugendpfarrer zusammen. Da sammeln sich alle kleinen Jungs und spielen also ihre herrlichen Spiele. Augenblicklich haben sie es mit den Indianern. Das muss man hören, wie sie mit einem ungeheuren Geheul und mit riesigen Blechrevolvern, mit denen man Gott sei Dank nicht schießen kann, aufeinander losgehen. Neulich hörte ich, als ich da vorbeikomme, da brüllte einer, Dragonerregiment muss jetzt eingreifen. Und dann kam so ein Siebenjähriger auf seinen zwei Beinen angaloppiert und griff ein. Es war wundervoll. Paulus sagt einmal, da ich ein Kind war, hatte ich kindische Anschläge. Das Merkwürdige ist nun, dass auch der Sohn Gottes, der ja im Mittelpunkt eines evangelischen Gottesdienstes steht, dass der auch ein Spiel trägt. Meine Freunde, ich denke jetzt nicht an die Spiele, die der Herr Jesus in seinen Erdentagen, als er in Nazareth heranwuchs, wohl auch mit den Jungs gespielt hat, aus dem er sicherlich Indianer gespielt hat. Nein, ich denke an ein geheimnisvolles und ernstes Spiel, das der Sohn Gottes unter uns treibt. Der Herr Jesus, der auch in den Namen, hat ja viele Namen, nicht? Das Wort Gottes. Und hat auch den Namen die Weisheit Gottes. Der spricht einmal die Weisheit Gottes in den Sprüchen Salomonis. Und da sagt der Christus wörtlich, als er die Erde gründete, war ich bei ihm als sein Werkmeister. Und ich spielte auf seinem Erdboden. Und meine Lust ist bei den Menschenkindern. Das ist ein merkwürdiges und ernsthaftes und geheimnisvolles Spiel, das die göttliche Weisheit der Sohn Gottes, die zweite Person der Einigkeit, unter den Menschenkindern hat auf dem Erdboden. Das hat nichts mit kindischen Anschlägen zu tun. Und dieses Spiel der göttlichen Weisheit, das begann schon, als Jesus 40 Tage nach seiner Geburt in den Tempel getragen wurde. Und ich möchte Ihnen dieses Spiel der göttlichen Weisheit zeigen, davon spricht unser Text. Ich muss also allerdings gestehen, meine Freunde, wenn wir das verstehen wollen, müssen wir tief hinein in biblisches Denken und biblische Sprache. Wenn je einem Pfarrer der Vorwurf gemacht wurde, dass er die Sprache Kanaans spreche und völlig unaktuell spreche, dann können Sie mit Recht heute Morgen diesen Vorwurf machen. Da bin ich ein klein bisschen beruhigt, dass wir so ein wenig unter uns sind, dass es so regnet und so dunkel ist. Nee. Sie haben sich was kosten lassen zu kommen. Vielleicht darf ich es mir darum erlauben, mit Ihnen hineinzugehen, tief in biblisches Denken und biblische Sprache. Ich lese den Text nochmal. Und da die Tage ihrer Reinigung kamen, nach dem Gesetz des Moses, brachten sie das Kind Jesus nach Jerusalem, auf das sie ihn darstellten dem Herrn. Wie denn geschrieben steht, jede Erstgeburt soll dem Herrn verbannt geheiligt heißen, und dass sie geben das Opfer, nachdem gesagt ist im Gesetz des Herrn. Wir überschreiben den Text und die Predigt, das ernste Spiel des Gottessohnes. Ich spielte vor ihm auf dem Erdboden. Das ernste Spiel des Gottessohnes. Erstens, der Erlöser spielt den Verdammten. Möchte ich Ihnen zeigen. Erstens, der Erlöser spielt den Verdammten. Sehen Sie, 40 Tage waren vergangen, seitdem auf Bethlehems Felder die Engel verkündigt hatten, euch ist heute der Heiland geboren. Nun, der Weihnachtsnacht gab es Unruhe um dieses Kind. Dann war es still geworden, sehr still. Die Weisen aus dem Morgenland waren noch nicht erschienen. Es war einmal ein Priester erschienen, hatte die Beschneidung ausgeführt. Dann war es still. Und nun, nach 40 Tagen, sehe ich Maria und Josef mit dem Kind auf den Armen nach Jerusalem gehen. Man hat mir gesagt, es seien etwa 2 Wegstunden. Aus ihrem stillen Dörflein Bethlehem kommen sie in die lärmende Großstadt Jerusalem. Ich sehe sie im Geist durch die kettige Straße von Jerusalem gehen, durch das Menschengewühl. Ich sehe sie, wie sie, ich hätte beinahe gesagt, die Hohenburgstraße zum Tempelberg hinaufgehen. Um ich nicht sagen will, dass das Weigel aus dem Tempel, doch, das ist ein Tempel, ja. Gott wohnt auch hier. Gott sei Dank. Also, wie sie zum Tempelberg hinaufgehen, dann stehen sie vor dem gewaltigen, herrlichen, herodianischen Tempel. Sie gehen hinein. Dann kommt der Augenblick, wo sie vor dem einen der diensttuenden Priester des Tempels stehen. Maria und Josef waren Leute aus Israel. Und da musste nun zweierlei getan werden. Erstens die Reinigung, die kultische Reinigung einer Frau, die ein Kind geboren hat, die 40 Tage als unrein galt. Aber das wollen wir jetzt beiseite, dass die Tage ihrer Reinigung kamen, das wollen wir beiseite lassen, das ist jetzt nicht so wichtig. Das andere, was getan werden musste und was wichtig ist, ist dies. Dieses Kind war ein erstgeborener Sohn und der musste losgekauft werden. Und sehen Sie, das muss ich Ihnen erklären. Der musste losgekauft werden. Damit kommen wir hinein in die Geschichte des Volkes Gottes. Ich hoffe, die hier Versammelten wissen, dass viele Jahrhunderte vorher Israel in Ägyptenland in einer schrecklichen Knechtschaft war, in Sklaverei. Sie wurden bis an Tod gebracht, dieses Volk Gottes, diese Gemeinde des Herrn, unter dem schauerlichen Druck der Ägypter. Und dann griff der lebendige Gott ein, der konnte ja eingreifen, er ist nicht in Schatten. Und er rettete sie durch eine grauenvolle Tat. Gott kann auch Grauenvolles tun, wissen Sie? Er erschlug in einer Nacht alle Erstgeburt der Ägypter. Der Kronprinz starb ebenso wie der erstgeborene Hund in der Hundehütte. Das gab den Ägyptern so einen Schock, dass sie spürten, die Hand des Gottes Israels ist über uns und sie ließen das Volk in die Freiheit ziehen. Und so zog Gottes Volk aus. Und als sie in die Wüste gekommen waren, da redete Gott mit ihnen. Gott kann reden, ist ja nicht ein Phantom. Ist ja nicht ein Dogma. Gott ist ja Realität, kann doch reden. Sie können ja auch reden. Da redet Gott mit ihnen und sagt, was schreckliche Rede. Meint ihr denn, mein Volk, dass Ägypten allein Gericht verdient hat? Dass Ägypten allein gerichtsreif war. Ihr habt ja so ein böses Herz. Ihr widerstrebt mir ja so sehr. Ihr seid ja so gottlos, dass ihr genauso dem Gericht verfallen seid wie die Ägypter. Und wenn ich euch nicht erwählt hätte, dann müsste ich eure Erstgeburt ebenso erschlagen, als Zeichen, dass ihr Gericht verfallen seid wie die Ägypter. Und sagt Gott, damit ihr das wisst und begreift und versteht und nicht vergesst, darum soll in Zukunft jeder erstgeborene Sohn vor mein Angesicht gebracht werden, gleichsam zum Gericht. So sprach Gott und so geschah es in Israel. Sie können mich fragen, was geht uns diese alte Geschichte an? Du liebe Zeit, was geht uns die alte Geschichte an? So fragt der moderne Mensch uns immer. Da könnte ich ihn ja auch fragen, was gehen denn die alten Geschichten dauernd an, die als Tatsachenberichte in Illustrierten erzählt werden, ja? Sie haben die Vergangenheit ja offenbar ganz gern, ja? Aber diese Geschichte geht uns sehr viel mehr an. Meine Freunde, in diesem Worte Gottes wird uns unüberhörbar gesagt, dass alle, euch sagen wir alle, Ägypter und Gemeinde, alle, hören Sie, alle gottlose Atheisten, dass sie alle dem Gericht Gottes verfallen sind. Wenn ich die Welt aufwecken könnte, das sagen, ihr lebt dahin, als wenn Gott gar keine Wirklichkeit wäre. Dass wir alle dem Gericht Gottes verfallen sind, da ist nicht einer, der Gutes tue, auch nicht einer, ich brauche biblische Worte. Ich möchte sagen, es gibt eigentlich für einen Menschen, der aufgewacht ist vom Schlaf, gar keine dringendere Sorge als die, was soll ich tun, dass ich selig werde? Wie kann ich dem Gericht Gottes entrinnen? Das ist die schrecklichste Dokumentation der menschlichen Blindheit und Dummheit, dass diese Frage kaum gestellt wird. Wie kann ich dem schrecklichen Gericht entrinnen? Sehen Sie, so wurde der erstgeborene Sohn Jesus in den Tempel gebracht. Als Zeichen der Gerichtsverfallenheit. Seltsames Spiel der göttlichen Weisheit. Der Sohn Gottes, der geliebte Sohn, der bei ihm war, als Werkmeister, der die Erde gründete, wird zum Zeichen der Gerichtsverfallenheit in den Tempel gebracht. Der geliebte Sohn Gottes, was wissen wir von dem Geheimnis zwischen der Dreieinigkeit? Der geliebte Sohn Gottes wird zum Verdammten. Zum Verdammten, zum Verurteilen. Verstehen Sie, das ist ein merkwürdiges Spiel der göttlichen Weisheit. Da liegt das Geheimnis. Aber ich muss weitermachen. Nun hat Gott in Israel eine wundervolle Einrichtung getroffen. Er schlug ja nicht die Erstgeburt. Trotzdem sie verfallen war, er schlug sie nicht. Er hat eine wundervolle Einrichtung getroffen. Die Eltern konnten ihren erstgeborenen Sohn loskaufen. Sie gaben eine symbolische Geldgabe oder ein Taubenopfer, wenn sie arm waren, oder ein Lamm, je nach ihrem Vermögen. Er wurde losgekauft und dann konnten sie ihn wieder nehmen. Dann konnten sie ihn wieder nehmen. Einen losgekauften. Und nun sage ich noch einmal, seltsames Spiel der göttlichen Weisheit. Der Sohn Gottes wird, der geliebte Sohn Gottes, wird losgekauft durch ein blutiges Opfer. Das ist ein Spiel der göttlichen Weisheit, denn in Wirklichkeit ist dieser Jesus ja der, der uns loskauft vom Gerichte Gottes. Er wird das blutige Opfer, also auf Golgatha am Kreuz, schrecklich verblutet, da wird er zum Opfer, der uns loskauft. Können mich fragen, warum wird dieses merkwürdige Spiel der göttlichen Weisheit getrieben, dass er, der selber zum Opfer wird, der uns loskauft, sich hier loskaufen lässt durch ein Opfer. Ich glaube darum, in dieser Geschichte am Anfang des Lebens Jesu, nein, nicht seines Lebens, sondern seines Erdenlebens, wird der Ton angeschlagen, der nachher die ganze Symphonie des Evangeliums der Bibel beherrscht und den man hören muss, wenn man überhaupt eine Ahnung haben will von dem, was hier gesprochen wird. Hier wird der Ton angeschlagen, nämlich, dass wir alle dem Gericht verfallen sind. Dass Gott kein alter Großpapa ist, sondern dass von ihm gesagt ist, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Dass Gott jede Sünde heimsucht, dass Gottes Sonne entbrennt über jede Ungerechtigkeit der Menschen. Und dass wir nichts Dringendes begehren müssen und haben müssen, als ein blutiges Opfer, das uns erretten und loskaufen kann. Das ist der Ton des Evangeliums, der angeschlagen wird. Verstehen Sie? Und dann kann ich nur weiter sagen, dieser Jesus wird das Opfer, das er rettet. Raus über dem Gedanken, es könnten Menschen hier sein, das hören und nicht annehmen und verloren gehen. Und verloren gehen! Und ich möchte Sie dringend bitten, dass Sie ganz einfach sich bekehren und ihm wirklich Buße tun und umkehren und im Glauben dieses Opfer in den Mittelpunkt Ihres Lebens stellen. Das erste, was ich sagen wollte, das ernste Spiel der göttlichen Weisheit. Jetzt. Erlöser, Jesus, wird zum Verdammten. Und nun kommt das Zweite. Das ernste Spiel der göttlichen Weisheit. Ich spielte vor ihm auf dem Erdboden. Und meine Lust ist bei den Menschenkindern. Das zweite Spiel, was in diesem Text erzählt wird, ist dies. Der Sohn Gottes wird zum Knecht Gottes. Also zweitens, der Sohn Gottes wird zum Knecht Gottes. Der Sohn Gottes spielt den Knecht Gottes. Das ist das geheimnisvolle Spiel. Der Sohn Gottes spielt den Knecht. Sie möchten das ausführen. Sehen Sie, als Pfarrer habe ich die Aufgabe, die Menschen auf Gott zu weisen. Und das kann ich ja durch das Wort. Ich habe also die Aufgabe, mit Menschen von Gott zu reden. Und wenn ich das tue, dann erlebe ich beständig dieselbe Reaktion. Das ist sehr ermüdend. So wie ich irgendeinem westdeutschen Direktor oder Straßenkehrer und allem, was dazwischen steht, sozial, das Wort Gott sage, dann wird der Mensch sofort in Positur und sagt, ja, ja, also ich bin, wissen Sie, ich bin auch gut. Und ich stamme aus einer Pastorenfamilie und ich habe, wissen Sie, Mein Gottesdienst besteht, ich kann nicht immer in die Kirche laufen, ich vertrage die Luft so schlecht, bei Ihnen ist so kein Platz. Aber wissen Sie, meine Pflichterfüllung ist ja auch im Gottesdienst. Und, na, Sie verstehen schon, ich tue Rechnung schon niemand, also all diese, das heißt, um ein Wort der Bibel zu reden, so wie von Gott die Rede ist, rühmt sich der Mensch seiner Werke. Rühmt sich seiner Werke. Ist nett. Ist was Gutes dran.
Denn da gibt der Mensch, oh, Sie müssen gut aufpassen, da gibt der Mensch nämlich, ohne es zu wollen, zu, dass Gott Herr ist und wir Knechte. Und dass der Herr von uns was verlangen kann. Das gibt der Dämlich, der sofort sagt, ich tue recht, schon niemand zu, der Herr kann was verlangen. Nicht? Er ist Herr und wir sind Knechte. Allerdings empfinden die Menschen, und viele von Ihnen auch, und viele von euch, diesen Gott als einen unbequemen Herrn. Es wäre alles viel einfacher, wenn er gar nicht da wäre. Nicht? Ganz erbittert sagte mir neulich ein Mann, habe ich denn nicht genug getan, wenn ich als Mensch ordentlich lebe? Habe ich nicht genug getan? Nein, kann ich nur sagen, wir haben nicht genug getan. Was es heißt, Knecht Gottes sein, das könnten Sie mal in den Büchern Mose nachlesen. Lesen Sie mal da. Da steht drin, was Gott verlangen kann. Im Gesetz steht, was Gott von seinen Knechten verlangen kann. Aber nicht wahr, wir sind uns einig darin, dass der Mensch von 1960 nicht mal Sie hier jetzt die fünf Bücher Mose lesen wird. Er wird sich bremsen. Sicher wird er es nicht tun. Denkt gar nicht dran. Er tut wieder was anderes. Er sagt, wenn Gott so eine Menge von mir verlangt, dann revoltiere ich, dann mache ich Rebellion. An ich wüt, ich schlage nicht seine Pastoren tot, da kümmere ich mich nicht mehr um ihn. Als Feierabend. Sehen Sie, das ist das Bild auch wie Westdeutschland. Nee? Gott ist so unbequem geworden, dass wir abschalten. Lieben Freunde, man kann das. Man kann das. Darf ich Ihnen sagen, man kann das. Nur müssen wir uns klar machen, dass Gott seine Knechte zur Rechenschaft zieht. Und nicht wahr, das macht uns das Sterben so schwer. Das macht uns das Sterben so schwer, dass wir ganz genau wissen, dieser Herr fordert seine Knechte vor sein Angesicht. Das macht das Sterben so schwer. Und sehen Sie, darum ist das Verhältnis zwischen Menschen und Gott so schrecklich unerfreulich. Also unerfreulich. Bis in die Kirchen hinein, so unerfreulich. Missmutige Knechte, revoltierende Knechte, Knechte, die ihm weglaufen, die ihm aufgesagt haben. Und die besten seufzende Knechte, die sagen, ich möchte Gott dienen. Kenne ich nur meinen Jungs, meinen Leitern, ernste Kerle. Ich möchte seinen Willen tun und kriege so schlechthin seufzende, verzweifelte Knechte. Unerfreulich. Und nun kommt das wundervolle Spiel der göttlichen Weisheit des Sohnes Gottes. Denken Sie, der Sohn Gottes, zweite Person der Dreieinigkeit, spielt auch Knecht. Dreimal stehen in diesem Text, dreimal im kurzen Text das Wort nach dem Gesetz des Herrn. Der Sohn Gottes wird zum Knecht und dem Gesetz unterworfen. Er wird auch ein Knecht. Er wird in das unerfreuliche Verhältnis reingetan. Er spielt auch den Knecht. Nein, er spielt sehr ernst. Kein Kinderspiel.
Können Sie mich fragen, was bedeutet das in aller Welt, dass der Sohn Gottes, der Sohn, den Knecht spielt, was soll es bedeuten, dieses seltsame, geheimnisvolle Spiel der ewigen Weisheit, dass der Sohn Gottes Knecht spielt? Und die Antwort steht im Galaterbrief. Und meine Freunde, das kann ich Ihnen so einfach hinlegen, um es auslegen zu können. Da steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan. Zum Knecht gemacht. Sehen Sie, hier steht dreimal in den zwei Versen, nach dem Gesetz des Herrn wird ein Tempel gebracht, nach dem Gesetz des Herrn wird er dargestellt, nach dem Gesetz des Herrn wurden Opfer gebracht. Unter das Gesetz getan, das Wort geht weiter, ich habe es unterbrochen, verzeihen Sie. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn
geboren von einem Weibe, unter das Gesetz getan, auf dass er diese unter dem Gesetz waren, erlöste, dass wir die Kindschaft empfingen. Es gibt einen wundervollen Weihnachtsvers, der heißt so, er wird ein Knecht und ich ein Herr, ich könnte auch sagen ein Kind. Das machen Wechsel sein. Meine Freunde, Evangelium heißt frohe Botschaft. Kapiert das? Frohe Botschaft heißt Evangelium, frohe Kunde. Und Glauben heißt, dass einem die inneren Augen aufgehen für die frohe Botschaft. Und ich möchte, uns gingen die Augen auf für dieses Spiel der göttlichen Weisheit. Der Sohn des lebendigen Gottes Jesus tritt an meine schreckliche, unerfreuliche, verzweifelte Stellung als Knecht Gottes, damit ich an seine Stelle trete als Kind Gottes, als geliebtes Kind Gottes, dass wir die Kindschaft empfingen. Unter das Gesetz getan, dass wir die Kindschaft empfingen. Meine Freunde, ruhen Sie nicht, lassen Sie sich nicht genügen an so ein bisschen Christentum, an so ein bisschen Jesus und aus, sondern ruhen Sie nicht, bis Sie diese Existenzveränderung ergriffen haben im Glauben, dass Sie an die Stelle des Sohnes Gottes getreten sind, dass wir die Kindschaft empfingen. Kind des lebendigen Gottes sein? Kind des lebendigen Gottes sein im Jahr 1960, ich kann Ihnen sagen. Was heißt denn das? Das kann ich ja gar nicht aussprechen. Das heißt, die ganze Liebe des allmächtigen Vaters haben in meinem kleinen, armen Leben. Wie will denn dieses Gefäß das alles fassen? Nicht? Kind Gottes sein, das heißt, in allen meinen dummen, großen und kleinen Anliegen zum Vater gehen können und sagen, sieh mal, da klappt's nicht, nicht? Kind sein, das heißt, Vergebung holen dürfen, was man rausgeschmissen wird. Wenn meine Kinder was bexieren, dann sagen sie, aber vergib mir, aber schmeiß doch nicht raus. Das ist das Herrlichste, Vergebung haben dürfen, ohne dass man rausfliegt. Kind sein, das heißt, geborgen sein in allen Stürmen. Kind sein, das heißt, getröstet werden, wenn ich traurig bin. Kind sein, das heißt, wundervolle Hilfe haben, geführt werden von einer starken Hand. Ah, gehen Sie raus, dieser schrecklichen, unerfreulichen Knechtstellung Gott gegenüber, diesem seufzenden, elenden, verzweifelten. Nehmen Sie Jesus an, auf, dass wir die Kindschaft empfingen. Da ist, wie die Bibel sagt, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich muss noch ein Drittes sagen. Ja, es sind große, massive Dinge, ich kann Ihnen nicht helfen. Das ernste Spiel des Sohnes Gottes. Ich sagte doch, Erlöser wird zum Verlorenen. Der Sohn wird zum Knecht. Spielt den Knecht. Und jetzt kommt noch ein Drittes. Noch ein Drittes. Schalt mal wieder neu. Ne? Wenn ich hier die Zeit gebunden wäre, ließ ich nach jedem Teil ein Vers singen. Drittens, das Spiel mit der Darstellung. Darf ich den Text nochmal lesen? Mit der Darstellung. Bei Ihnen steht in der Bibel auch oben drüber Darstellung Jesu. Brachten sie ihn gen Jerusalem, dass sie ihn darstellten dem Herrn. Ich sehe im Geist die Maria, wie sie das Jesuskind vor dem Angesicht Gottes hinhält. Nimm ihn, er ist dir verfallen. Und hier spielt die göttliche Weisheit ihr köstliches, fröhliches und geheimnisvolles und ernstes Spiel. Das will ich Ihnen zeigen. Menschen stellen Jesus Gott dar. Sehen Sie, wo das Wort darstellen im Griechen steht, da wird ein Wort gebraucht, das im griechischen Sprachgebrauch, Sie wissen, Neue Testament ist ja griechisch geschrieben, nicht? Ist griechisch geschrieben. Da steht im griechischen Wort, das gebraucht wird, wenn also die Frau ihrem Mann eine Suppe hinsetzt, nicht? Stellt sie da, vorgesetzt, nicht? Vorsetzen. Das wird gebraucht, nicht? Sie eingeladen sind, dann wird ihnen schönes Essen vorgesetzt. Dieses Wort steht hier. Jesus wird Gott vorgesetzt. Von Menschen, von Maria, Josef. Und sehen Sie, das Spiel der göttlichen Weisheit, denn in Wirklichkeit geht's ja ums Gegenteil. Nicht, dass Menschen den Herrn Jesus Gott darstellen, sondern der ganzen Bibel geht's ums Gegenteil. Dass Gott uns seinen Sohn präsentiert, hinstellt. Kenner der Bibel denken jetzt an ein Wort. Ich würde am liebsten fragen, ob Sie wissen, was ich meine. Römer 3. Gott hat Jesum dargestellt, vorgestellt. Steht im Griechischen ein anderes Wort, die aber dasselbe sind. Wird auch so gebraucht. Gott hat Jesum präsentiert, vorgestellt als Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut, auf dass er Sünde vergibt. Das ist ein merkwürdiges Spiel der göttlichen Weisheit. Dass die wahre Darstellung Jesu, nicht des Menschen den Herrn Jesus darstellen, vor Gott, sondern dass Gott uns seinen Sohn vorstellt. Und gebe Gott, dass er es jetzt tut. Als einen Gekreuzigten stellt er uns dar. Stellt er ihn uns dar. Als einen Gekreuzigten, als er der Sünde wegträgt, als Zuflucht, als Errettung, als einzigen Hafen für unsere friedelosen Seelen. Seltsames Spiel. Den Gott uns vorstellen will am Kreuz, der lässt sich von Menschen dem heiligen Gott darstellen, darbringen, präsentieren. Ich könnte fragen, warum tut er das? Ich kann es nur eben noch skizzieren. Er tut es darum, um mit uns ganz solidarisch zu werden. Alle erstgeborenen Söhne wurden Israel dargestellt, also er auch. Er wird ganz solidarisch mit uns Menschen, denn anders kann er unsere Schuld ja gar nicht auf sich nehmen. Für alle, in völliger Solidarität mit Menschen, hängt er nachher am Kreuz. Ich muss schließen. Meine Freunde, dasselbe Wort, was hier steht, das sie ihn darstellten, dasselbe griechische Wort gibt es im Neuen Testament noch einmal. Dasselbe Wort. Und zwar nach der Auferstehung Jesu. Da heißt es Apostelgeschichte 1, dass Jesus sich nach seinen Leiden den Apostel lebendig darstellte. Ich hätte beinahe gesagt, servierte. Nicht? Jesus hat nach seinem Leiden sich den Apostel lebendig serviert, vorgesetzt. Und wenn ich einen Wunsch habe, ich muss schließen, leider, wenn man göttlichen Geheimnissen anfängt, dann sind das Brunnen. Wenn ich einen Wunsch habe, ist es der, dass uns allen Jesus sich darstellen möchte in dem Jahr, das vor uns liegt, als der Lebendige. Dann werden die Dinge in die richtige Größenordnung zurechtgerückt. Und dann erfahren wir, was das heißt. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermal sage ich, freut euch. Amen.